Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe eben noch mal in den Podcast von vor einer Woche reingehört, lieber Alexander. Er endet damit so wörtlich: Wer Alexander Klar kennt, weiß, dass er manchmal Bilder aussucht, wo man sich fragt, hä, was hat das mit dem Thema zu tun? Unser Thema vor einer Woche und heute ist Leidenschaft. Da schrieb eine Hörerin den schönen Satz, den ich auch noch kenne, zum Thema Eifersucht und Leidenschaft. Kennst du das?
Nein.
Inwieweit kriegst du Eifersucht ist, was mit Eifersucht, was Leidenschaft.
Oh lala, habe ich schon mal gehört, jetzt wo du es sagst.
So, und ich frage mich heute wirklich, haben wir ein anderes Verständnis von Leidenschaft, du und ich? In der vergangenen Woche offensichtlich nicht. Da haben wir uns ja sogar, wie man sagt, königlich amüsiert. Warum sagt man eigentlich königlich amüsiert? Weil früher sich nur die Könige amüsieren
durften. Die höchste Form von Amüsement kann nur dem König zustehen.
Genau, mit seinem Hofnarren. Und heute bringst du mir ein Bild mit, wo ich denke, erstens dachte, hatten wir das nicht schon? Zweitens denke, was hat das Ganze mit Leidenschaft zu tun? Und drittens mich frage, wie soll ich es beschreiben?
Zu deiner ersten Frage, das kann jetzt natürlich passiert sein, dass wir ausnahmsweise mal schlapp recherchiert haben. Das werden wir jetzt mal sehen, ob wir merken. Also ich habe dieses Bild schon ganz lang und viel vor Augen, deswegen könnte ich dir jetzt nicht sagen, ob wir schon mal hatten. Wir hatten von diesem Künstler schon mal ein Bild, das weiß ich noch. Ich glaube nicht, dass es dieses war. Das sonst, also wir
normalerweise. Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, sag dir auch warum. Es natürlich, weil es ein Bild ist, was jetzt nicht, wo man sagen würde, es ist nicht unverwechselbar. Also so ähnliche Bilder. Und das liegt natürlich daran, dass es ein, du hast es vergangene Woche, glaube ich, in einem Nebensatz ein stehendes Bild genannt. Also ist natürlich trotzdem ein hängendes Bild, aber es ist, aber es ist ein, böse könnte man sagen, ein statisches Bild. Was sieht man? Man sieht eigentlich, es ist so schwer zu beschreiben. Man sieht ein ganz, ganz großes Rechteck. Ein ganz, ganz großes Rechteck, was in der Mitte, also an den beiden kurzen Seiten unterbrochen ist. So praktisch wie, als ob es so ein Eingang zu so einem Labyrinth wäre, ne? Auf der einen Seite geht man raus und auf der anderen Seite geht man rein. Die Längsseiten sind halb schwarz, halb blau und an diesen kurzen Eckseiten, wo es getrennt ist, sind so orangene kleine Abschnitte. Also man, und in der Mitte dieses Rechtecks sind nochmal drei Rechtecke, die aber diesmal nicht quer sind, sondern hoch. Heißen die denn auch Rechtecke? Ja.
Hochrechteckig?
Hochrechteckig. Die alle einen orangenen Rand haben, also so wie diese Eingänge zu diesem anderen Rechteck sind, einen orangenen Rand. Und mittendrin sind dann graue Flächen, in denen wiederum einmal grau-schwarze Streifen sind, einmal ein blauer und ein brauner Streifen, einmal nach oben, einmal nach unten, oh, ist schwer zu, und einmal ein roter und ein brauner Streifen. So, und das ist es. Und das Ganze hat natürlich, das ganze Bild hat eine, sozusagen hat so eine 3D-Anmutung, also es hat so eine Tiefe und hat so, ist jetzt auch nicht irgendwie hässlich, könnte wahlweise sein, drei Bilder, die nebeneinander aufgehängt sind und von einem großen Rahmen drumherum könnte auch die Draufsicht auf eine Wohnungsansicht sein, so kennt man das auch. Zimmer 1, Zimmer 2, Zimmer 3 oder hier stehen die Möbel und so kann man es machen. Alles gut, aber was hat das um Himmels Willen? Also Leidenschaft entwickelt sich bei mir nicht da. Also es ist schön, es ist statisch, es ist es ist ästhetisch, es ist irgendwie, aber es ist der Olaf Scholz unter den Leidenschaftsbildern, wenn ich das so sagen darf. Also sehr
gezügelt.
Sehr kontrolliert. Da tanzt nichts aus der Reihe. Es hat überhaupt nicht irgendwie dieses, ist nicht irgendein Feuer, es entfacht bei mir jetzt auch keine Leidenschaft, aber das kann ja manchmal im Gespräch dann, dass ich erst verstehe, aha, oho. Aber hast du dich schlicht vergriffen?
Nein, nein. Denn tatsächlich, als der Begriff Leidenschaft fiel, gab es ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist ein Bild, was Leidenschaft ausdrückt oder worum es, in dem es um Leidenschaft geht. Das haben wir letzte Woche mit dem Fragonard ganz gut abgehandelt. Da war viel Leidenschaft im Spiel. Oder aber tatsächlich ein Bild, was Leidenschaft entfacht, und zwar bei mir sehr wohl. Und gleichzeitig wollte ich auch noch drauf kommen auf die Sache mit der Leidenschaft, ist ja etwas, was wir assoziieren mit einem kurzen Aufflackern, mit etwas schnellem Vorübergehenden. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, ob ich im Alter noch dieselbe Leidenschaft haben werde oder ob das dann abnimmt. Und dann habe ich mich auch noch gefragt, es gibt ein paar Dinge, die auf den ersten Blick mit Leidenschaft nichts zu tun haben. Das gehört damit dazu. Das andere wäre zum Beispiel die Akropolis in Athen. Das aber tatsächlich in dieser der Gegenüberstellung mit diesem temporären Leidenschaft durch ihre Ewigkeit, durch den Ewigkeitsanspruch, Leidenschaft noch viel heißer macht. Will heißen, also wenn ich heute stehe vor der Akropolis, gebaut im 5. Jahrhundert vor Christus, gemacht von Menschen, die wir lange nicht mehr kennen, aber steingewordene Leidenschaft für die Perfektion, dann denke ich, kommen wir wieder ganz nah ran. Und das gilt für dieses Bild. Dieses Bild ist von einer, der Künstler ist unglaublich Leidenschaft. David Novros kenne ich persönlich und seit ich ihn kenne, bin ich entfacht für seine Kunst. Das Bild kannst du vielleicht deswegen kennen. Wir haben das recht groß vorgestellt im Frühjahr. Das ist nämlich eine fantastische Schenkung einer neu gegründeten Stiftung, der Heinz-H.O. Schröder Stiftung. Da hatten wir einen großen Festakt und haben uns dran gefreut, weil das Bild hat eine hohe sechsstellige Summe gekostet und mit dieser Stiftung können wir solche Sachen verwirklichen. Und das Bild ist groß. Also das sind 7 Paneele, du hast das super beschrieben. Dazwischen ist nämlich wie bei einem Käse viel Loch, viel Wand. Das sind also 7 Paneele, die außenrum gerahmt sind, 4 Stück, die oben in der Mitte aneinander geführt sind. Und die 3 in der Mitte sind Einzelpaneele und die setzt man in einem bestimmten Konfiguration zueinander. Und daraus entsteht dann aus lauter Löchern ein Bild. Denn das Auge baut ja im Endeffekt das Ganze außenrum zusammen. Und vielleicht fange ich mal mit meiner Leidenschaft an, dass was mich fasziniert ist, wie er es schafft, wie David Novos es schafft, etwas sehr Gebautes, sehr Statisches, das ist also alles sehr horizontal und vertikal, durch Farbe. Die Leidenschaft ist hier in der Farbe. Und zwar, der ist ein, ich hätte fast gesagt, Erzmaler. Der arbeitet an diesen Bildern lange, 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 weil er arbeitet immer wieder eine Farbe darüber und eine darüber. Und du siehst es so ein bisschen, also das ist ein typisches Bild, da muss man eigentlich live davor stehen. Oben links, das Blau, das siehst du so ein bisschen schimmern, ne? Da sind mehrere Töne drunter. Da ist wahrscheinlich von dem Orange, was man sieht, was drunter. Und es sind unterschiedliche Blautöne. Die Farbflächen sind unglaublich lebendig. Der Aufbau ist extrem statuarisch. Und dazwischen beginnt's für mich zumindest sehr zu elektrisch zu blitzen. Also für dieses Bild pocht meine Leidenschaft. Und ich freue mich, dass es in der Kunsthalle ist.
Also es ist dann praktisch die Leidenschaft, die beim Betrachten entsteht, weil man die Leidenschaft führt, die der Künstler dafür hat.
Ich glaube auch, also ich weiß, dass ganz viele Leute dieses Bild, also an dem Abend muss ich sagen, man kriegt ja immer schon ein bisschen mit, wie Leute etwas finden. Und sind so viele Leute auf mich zugetreten und haben so dringlich gesagt, dass dieses Bild unglaublich sei, fantastisch, sowas noch nie gesehen, dass ich ihn einfach glauben möchte. Und tatsächlich ist also so die Werke von David Novros, die lassen niemanden kalt. Ich werde das ausprobieren. In 2 Jahren mache ich eine große, große, zu seinem 85. Geburtstag feiere ich ihn wie niemanden sonst auf 2 Stockwerken der Galerie der Gegenwart. Und das werden alles so edle Bilder sein und man wird dann sehr erhoben durch die Räume gehen. Ja, jetzt ist Erhabenheit und Leidenschaft passt auch nicht zueinander.
Nee, aber weißt du, was interessant, du hast eine interessante Sache gesagt und die führt uns dann gleich wieder zu so einem Generalthema, was ich mich auch immer gefragt habe und da bin ich auf deine Antwort gespannt. Die Frage nämlich, lässt die Leidenschaft mit dem Alter nach? Man sieht ja, wie leidenschaftlich Kinder sein können. Ich merke das immer dann, wenn wir mit den Kindern etwas planen und die sich so sehr darauf freuen und dann wird das abgesagt oder verschoben oder fällt aus, wie sehr sie sich dann ärgern und weinen und so. Und ich liebe ja diese Leidenschaft und ich habe eine große Empathie, Sympathie für leidenschaftliche Menschen. Stelle aber genau wie du fest, zum Glück nicht bei mir bis hierhin, toi, 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 aber dass bei vielen Menschen diese Leidenschaft über die Jahre nachlässt und halte das für einen Grund, warum die einen Menschen schnell altern und die anderen nicht. Die, die schnell altern, sind die, die Leidenschaft verloren haben, geht's jetzt nicht um sexuelle Leidenschaft, darüber reden wir schon längst gerade nicht mehr, sondern es geht um dieses sich leidenschaftlich für etwas engagieren, sich für etwas begeistern zu können, diese Leidenschaft aus einem heraus immer wieder neu entfachen zu können. Und das finde ich eine große Kunst. Aha. Und das kann ja offensichtlich der Maler, der ja auch schon etwas älter ist. Der hat diese Leidenschaft immer noch in sich.
Der geht jeden Tag, ist jetzt auch über 80, geht jeden Tag ins Atelier, hat ein riesiges Atelier um die Ecke vom Broadway. Also ich habe ihn jetzt über die Jahre 4-5 Mal besucht, habe gesehen, wie Dinge entstehen. Und er kann sich auch herrlich aufregen über Sachen. Das ist auch was im Alter, verlagert sich die Leidenschaft natürlich oft auch auf Aufregung, so politische Diskussionen, wo plötzlich ein älterer Mensch, oft männlich, manchmal auch weiblich, sich ereifert und leidenschaftlich für oder wieder etwas eintritt, wo man denkt, man, da musst du doch schon drüber hinaus sein. Und dann freut man sich aber, weil das ist, Leidenschaft ist ja auch ein bisschen ein Zeichen von Lebendigkeit, von man fühlt's noch. Mhm. Was du vorhin mit den Kindern gesagt hast, interessant. Ich glaube, also hier als ein Punkt, Kinder haben ein anderes Zeitgefühl, für die ist vieles zum ersten Mal. Das heißt, auch der Schmerz, also als meine Eltern nach Deutschland gezogen sind, das war für mich wie so eine Vertreibung aus dem Paradies. Das war, also das Maß der Entsetzlichkeit können sich meine Eltern gar nicht vorstellen. Ich war frisch verliebt, unerklärt noch, aber ich spürte das Ziel meiner Anbetung war auch reziprok, und dann musste ich nach Deutschland. Das war wirklich, und ich hatte das noch nie erfahren. Und dann mit Gewalt da wegzukommen, ich bin ein gesunder Charakter und habe mich dann irgendwie umorientiert, aber das war fies. Und solche Schmerzen, keine Ahnung, das ist natürlich jetzt auf einem hohen Niveau, ist es dann, wenn jemand stirbt, das Ende, das absolute Endlichkeit. Und die Leidenschaft, die ist ja das, die das genießt, die das feiert, dass etwas ganz Besonderes ist. Und leidenschaftliche Sprecher, Menschen, die die Pathos vorbringen können, ohne dass es pathetisch wird. All diese Dinge, das ist ja das, was uns auch am Leben erhält. Wenn jemand für etwas eintritt mit Leidenschaft, all das sind Sachen, die, das mit der Liebe, das ist super, das mit der Leidenschaft um die Liebe ist auch super, aber tatsächlich ist ja so, das verzehrt sich ja auch. Also Leute, die permanent neu leidenschaftlich verliebt sind, halten wir auch für ein bisschen pathologisch. Das ist vielleicht eine gesellschaftliche Konvention, vielleicht kann man auch glücklich sein, wenn man sich alle 5 Jahre neu verliebt, das weiß ich gar nicht. Aber leidenschaftlich für Dinge sein, Dinge entwickeln, und eben tatsächlich in der Kunst gibt es viele Möglichkeiten. Kunst und Politik sind so die beiden Orte, wo ich denke, da...
Und da, weißt du, und da hast du mich, da sind wir wieder bei meinem einen meiner Lieblingsthema, ist falsch, aber ein Thema, in dem ich mich halt besser auskenne als in Kunst. Warum Olaf Scholz so ankommt bei den Leuten, wie er ankommt, liegt daran, dass man ihm die Leidenschaft, die er ja offensichtlich für Politik hat, sonst würde er sich nicht jeden Tag 18 Stunden da, die spürt man halt bei ihm nicht. Ne? Und das ist auch interessant, dass es Menschen gibt, die offensichtlich leidenschaftlich an einer Sache hängen, aber man ihnen eben diese Leidenschaft nicht anmerkt und dann diese Menschen seltsam unemotional wirken. Ne? Und das ist sozusagen,
hat er sich doch auch austrainiert, oder? Der war doch mal bei den Jusos, und da gibt es Fotos, wo man sieht, wie er spricht, und dann denken, oh, ja, das ist ein anderer Mensch, als man ihn jetzt kennt.
Kann sein, dass er sozusagen sich die Leidenschaft abtrainiert hat, aber ich halte das ja immer für einen Fehler, weil du kannst doch auch nur Menschen mitreißen, egal was du machst, ob das mit Politik ist, ob es mit Kunst ist, ob es mit Büchern ist, selbst wenn das mit also reine Texte, wenn du den Leuten die Leidenschaft anmerkst, dann kannst du sozusagen sie mitreißen. Wenn du ihnen die Leidenschaft nicht anmerkst, und dann bin ich, das ist eine Frage, aber ist es eigentlich bei Olaf Scholz ist es eine Altersfrage, du hast recht. Aber man kann sich diese Leidenschaft auch erhalten, oder?
Eine Professionalitätsfrage. Ja klar, wenn man darauf, und vielleicht als Politiker denken vielleicht viele Politiker lieber nicht. Übrigens, ich habe den David, den Maler, hier auch schon mal leidenschaftlich erlebt. Ich kann mal ein bisschen was zu dem Bild selber erzählen. Mhm. Das heißt Boathouse, habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt, ist von 2016. Und
aber Boathouse, finde ich, passt, das ist interessant. Wenn man das weiß, sieht man das Bild nochmal anders. Entschuldigung, 2016.
Ja, das heißt aber nur Boathouse, weil es ursprünglich mal die Ausmalung eines Bootshauses war. Die Geschichte von David Norwoss geht ungefähr so, der hat in den mittleren 60ern, also vor meiner Geburt, angefangen als professioneller Maler, hat auch schon Ausstellungen in Deutschland gehabt. Ich glaube 1966 war seine erste Ausstellung in Deutschland, und hat dann sehr erfolgreich durch die, bis in Anfang der 70er, Gemälde gemalt, die sehr amerikanisch sind, weil er sich nämlich tatsächlich bezieht auf nativ amerikanische, also Kunst aus Neumexiko, aus Kalifornien, Anklänge an Native Art, die natürlich jetzt irgendwie, das sind halt Erdfarben und ähnliche Dinge. Und er hat sich aber dann 1974 er war dann in Europa ein paar Mal und hat sich verknallt in Freskomalerei, hat Giotto gesehen, hat in Spanien Fresken gesehen und hat dann gesagt, er hört auf mit diesen verkäuflichen Leinwänden, er möchte Wände bemalen. Problem bei der Wand ist, das kann halt nur der kaufen, der die Wand hat und es ist nicht verkäuflich, da zögert, also er hat sich mit dieser Entscheidung mit einem lauten Schmauch aus dem Kunstmarkt verabschiedet. Er hat hin und wieder noch Gemälde gemalt, die hat er dann Portable Murals genannt, also bewegliche Fresken. Davon hatten wir eben eines bei uns, das sind die Four Seasons. Das heißt, das sind Leinwände, die man so an die Wand tut, dass man denkt, das könnten auch Fresken sein. Sein berühmtestes Fresko ist übrigens bei Donald Judd in dessen privatem Haus in der Spring Street. Wenn du also das nächste Mal nach New York fährst, solltest du unbedingt das Donald Judd Haus besuchen. Fantastische Kunstsammlung und eben im ersten Stock ein Fresko von David Novos. Jedenfalls, dann war er draußen und diese Arbeit entstand in den 90er Jahren für den privaten Besitzer eines Anwesens, das eben auch einen See und ein Bootshaus hatte. Und dann hat er das da gemalt und dann hat das Haus Besitzer gewechselt. Neue Besitzer interessierte sich nicht dafür und ließ auch den Künstler nicht mehr ran. Das heißt, dieses Fresko war verloren. Und der David hat dem heftig nachgetrauert, weil er die Arbeit für sehr gut hielt. Es gibt auch, glaube ich, nur so mäßig gute Fotos davon, weil das irgendwie, so ist es halt, wenn private Besitzer sagen, Dankeschön und jetzt übernehme ich's. Und im Bootshaus ist auch feucht. Also er hat mir gesagt, dieses Bild ist an und für sich verloren. Ich frage mich immer noch, wie kann ein Bild verloren sein? Das muss noch da sein, bloß man kommt nicht ran. Mhm. Und dann hat er nach einer Trauerphase 2016 oder 2014 wahrscheinlich beschlossen, er malt das nochmal als bewegliches Mural. Und das war dann 2016 fertig. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon 3 Jahre mit ihm in Kontakt. Wir haben viel Sachen, wir haben eine Ausstellung zusammen gemacht. Ich habe einen Text über ihn geschrieben und ich war hin und weg. Und er war auch ganz fasziniert, wie so ein junger Typ aus Europa kommt und sich dafür begeistern kann, wenn die Amerikaner. Er ist in allen großen amerikanischen Sammlungen vertreten. Also sämtliche großen Museen besitzen einen David Novos. Aber weil die Teile so riesig sind, hängen sie halt selten. Wenn sie hängen, dann machen sie Furore. Das Whitney Museum hat bei seiner Neueröffnung eine riesige Wand mit David Novos gehabt. Und tatsächlich zu seinem 85. Geburtstag wird die Galerie der Gegenwart halt einfach voll sein. Das sind vielleicht, da werden 40 Werke sein. Das, die gesamte Galerie der Gegenwart ist dann voll.
Aber das heißt, die meisten Werke von ihm sind in irgendwelchen Häusern, auf irgendwelchen Wänden, ja, wo er dann die Leute gefragt hat, ich würde gerne diese Wand, spricht mich an, ich würde das gerne bemalen.
Also da sind auch Leute, ja, an ihn rangetreten, er hatte ja immer eine Galerie und dann haben Leute gesagt, oh, sowas können wir das haben und es wurde ja schon, also er war ja nicht arbeitslos, der hat Aufträge gehabt, der hat im Metropolitan Museum, hat dann im MoMA oder Metropolitan, ich weiß es gar nicht, in der in Houston war das. Also er hat in mehreren Museen Fresken gemalt, von denen, ich glaube, die Mehrzahl nicht mehr existiert. Die in Texas existiert noch. Die wollen wir auch, die ist, glaube ich, abgenommen worden. Die wollen wir auch nach Hamburg bringen. Das ist immer ein großes Unterfangen. Also wir haben wirklich das Gefühl, das ist eine riesige Unternehmung. Und diese Leute haben ihn dann beauftragt. Er hat auch für Freunde in Los Angeles hat ein befreundeter Künstler, ein Filmschauspieler, ich weiß es gar nicht. Also jedenfalls, er hat Auftragswerke gemalt, wie eben Giotto auch. Und er hat ihm auch gesagt, also an für sich ist ein Auftrag eine gute Grundlage für einen Künstler. Der ist auch sehr technisch. Und heraus kommt halt eine Malerei, die immer mit der Architektur in ein Zusammenspiel tritt. Und bei uns wirkt das fantastisch. Also wenn du da runterkommst im Sockelgeschoss, dann schwebt die da an einer Wand. Gegenüber haben wir eine Arbeit seines Freundes Donald Judd aufgehängt. Dieser Raum ist ganz ruhig. Jetzt kommen wir zurück zur Akropolis. Wenn ich auf der Akropolis bin und es ist mal nicht so rappelvoll, dann das ist so der Gipfel aller Leidenschaften, weil das so fest gegossen ist. Und man weiß, das war der Hintergrund zu so viel Geschichte, so viel Erlebnissen. Millionen, Milliarden von Menschen waren im Laufe der Zeit da. Und ich, kleines Menschlein, bin jetzt auch da und verbinde das mit meinem Leben. Und so geht es mir bei diesem Bild auch. Dieses Bild ist der Hintergrund, der mögliche Hintergrund eines Lebens.
Oh, eigentlich ist das schon ein gutes Schlusswort, aber das können wir noch nicht so stehen lassen. Weil ich mich noch frage, um diese Leidenschaft immer wieder neu zu erzeugen, das funktioniert genau wie du sagst, manchmal mit alten Dingen, ne? Also zum Beispiel, wenn man sich dann vielleicht ein Buch in die Hand nimmt, das man vor 20 Jahren gelesen hat und jetzt nochmal liest und dann erinnert man sich daran. Aber tatsächlich stelle ich auch fest, um sozusagen die Leidenschaft am Flackern zu halten, auch im eigenen Leben, muss immer irgendwas Neues passieren. Also das ist auch so, also wenn du, ich glaube, du fängst an, also mir ist es am stärksten aufgefallen, wir waren ja im Urlaub und in so einem ganz tollen Hotel mit ganz tollem Essen. Und ich war am ersten Tag und dachte, oh, ist das toll, ist das großartig, und hab das abgefeiert. Und am zweiten Tag auch noch und am dritten Tag auch noch. Und dann sagte ich am vierten Tag zu meiner Frau, ich glaube, ich möchte jetzt meinen Rest des Lebens hier sein und essen. Und am sechsten Tag dachte ich, naja, Und am siebten war dann so, ich kann das Essen schon bald nicht mehr sehen. Was ich sagen will, Leidenschaft erfordert auch immer tatsächlich einen neuen Impuls.
Oder deshalb eine Endlichkeit.
Auch gut. Aber bleiben wir mal dem neuen Impuls. Also deshalb entstehen halt immer neue Bücher. Deshalb entstehen, im Buchmarkt, das ist ganz krass, da können die Buchhändler und die Verlage nach zwei, drei Monaten muss was Neues her, weißt du? Und das ist in der Kunst vielleicht nicht ganz so schlimm, weil natürlich auch viele alte Dinge dann über die Jahre aber auch so Zyklen von Leidenschaft haben. Der Wanderer, hast du ja selber oft erzählt, war eine Zeit lang, hat bei keinem irgendwas ausgelöst. Und heute wird er wahrscheinlich so gefeiert wie nie zuvor.
Ich glaube, also ja, das eine ist eben tatsächlich das immer Neue. Du kommst ja auch im Leben zyklisch an Dinge zurück. Also nicht umsonst, wie ist denn das, Menschen, die dement werden, die erinnern sich an nur noch eins, nämlich ihre Kindheit, oder sie werden selber wie Kinder. Also das heißt, das Hirn baut wieder alles raus, also ähnlich wie ein Kleinkind langsam das Hirn füllt und immer mehr Erlebnisse, man staunend vor den Schönheiten der Welt liegt, tritt halt irgendwann im Leben potenziell eine Form der Sättigung ein, weil man hat möglicherweise alles erlebt. Leute, die genügend Geld haben, können das noch ein bisschen, wie soll man sagen, noch ein bisschen perpetuieren, indem sie sich Dinge kaufen, die man sonst nicht haben kann. Aber tatsächlich ist es so, es muss sich wahrscheinlich die Waage halten. Damit du deine eigene Dauer mitbekommst, kehrst du bestimmt gerne an Orte zurück, die du mit deiner Jugend verbindest. Vielleicht treffen sich deswegen Leute gerne mit ihrer Abiturklasse. Und gleichzeitig das Buch von Dorian Gray, finde ich, in dem, das hat mich irgendwie als Jugendlicher einmal habe ich gelesen und ich war hin und weg, dieser Gedanke, dass du selbst nicht alterst, aber das Bild vor dir. Und also das ist ja eigentlich nur der Spiegel deines eigenen Erlebnisses. Du guckst im Laufe deines Lebens in den Spiegel und stellst fest, meine Güte, das ändert sich jetzt aber rapide und besser wird's nicht, weil am Ende steht der Tod. Und aber dann kommt wieder der Klick, wo man sagt, der Genuss all dieser Dinge, des Essens unter anderem, ist ja auch besonders hoch vor dem Wissen der eigenen Endlichkeit. Mhm. Wenn du wie Stefan Heim einmal durchspielst, wie das ist, dass du ewig lebst, dann stellst du plötzlich fest, so reizvoll ist das gar nicht. Denn die Welt wird dann ganz einförmig. Also Leidenschaft hat, glaube ich, tatsächlich einen zeitlichen Aspekt, der ein plötzliches oder etwas, was auf etwas hinzielt, auf ein Ergebnis, das in einem zeitlichen Punkt vor ihm ist, dass man auf etwas hinarbeitet und das mit Leidenschaft tut, damit sich das erfüllt. Und mit der Erfüllung ist aber dann auch getan.
Aber da hast du jetzt einen guten Punkt jetzt, und da hast du dich auch schon schön reingeredet in das nächste Thema, finde ich, nämlich dieses, was du gesagt hast eben, dass es einen Punkt im Leben gibt, wo man dann satt ist, wo man alles erlebt hat und wo, da habe ich jetzt auch schon Menschen erlebt, die gesagt haben, weißt du was, ich habe alles erlebt, eigentlich, ich bin fertig, so, ne? Da denkst du, ja, du lebst ja noch, ja, aber das ändert jetzt nichts mehr an. Also dieses Sattsein, das finde ich interessantes Thema. Das ist ja auch so ein bisschen, ich finde, beim Essen ist es immer so, wenn man sich denkt, wenn du jetzt diesen Wein trinkst und diese Sache isst, es ist nicht gesund. Und wenn du das jetzt nicht tust, vielleicht lebst du dann länger und vielleicht bist du länger gesund. Aber wenn du es nicht tust, hast du es dann auch nicht getan. Bist du dieser Leidenschaft nicht nachgegangen. Und weißt du, diese Mischung einerseits, dieses, ich bewundere diese Menschen, die so diszipliniert sind, wie der Ernährungsdoc Matthias Riedel, der sagt, er trinkt alle 2 Wochen ein Glas Wein, 0,1, und das teilt er sich mit seiner Frau.
Wow. Das ist gruselig.
Nee, Leute, also, die an Schokolade vorbeigehen. Also ich denke immer so, ich wäre so gern wie die. Und dann denke ich, okay, aber wenn du, was nützt es denn? Ja, du hast es ist dir dann entgangen.
Naja, da kommt dann der Aspekt der Mäßigung herein, die philosophisch empfohlen wird. Also was man in das Maß ist das Gift. Wenn du Mäßigung ist aber auch wieder etwa ein Unwort, weil jemand, der sich mäßigt, also Unmaß gilt dann als, wie soll man sagen, als haut draufig. Weil du gerade gesagt hast, satt, also ich habe irgendwann vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal das Wort lebenssatt gelesen. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, und stolpert und dachte mir, gibt's das? Aber es scheint das zu geben.
Also das ist auf jeden Fall, das ist deine Aufgabe für nächste Woche, satt.
Satt. und womöglich lebenssatt.
Ich habe es satt, lebenssatt. Da gibt es ja so viel, da gibt es, glaube ich, bin ich gespannt, was
Ist
du da
aber
mitbringst.
schwierig, ja,
Na, ist
okay.
schwierig, aber einfach, einfach
War
machen wir es nicht
gestern.
mehr, weil da bin ich, da habe ich auch schon zu viel erlebt in diesem Podcast. Ich brauch neue Impulse.
Okay.
Ich brauche neue.
Satt.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Bis dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.